Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Bergmanns Podcast auf gut Glück. Hallo da draußen. Ja, jetzt ist alles vorbei. Karneval ist vorbei, wir haben es alle hinter uns gebracht. Ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen, ohne Alkoholvergiftung, ohne einen dicken Schädel und einen mega Kater am nächsten Tag. Vor allen Dingen hoffe ich natürlich auch, dass ihr ohne diese ganzen bescheuerten, hässlichen Ballermann-Hits durchgekommen seid und nicht allzu viel davon ertragen musstet. Ich sage ganz bewusst Ballermann-Hits, weil ich habe das natürlich schon längst festgestellt, dass der ganze Schrott, der im Sommer auf Malle als Ballermann-Hits durchgeht, der wird uns natürlich im Winter nochmal aufgetischt als Fastnachts-Hits. Im Grunde genommen ist es genau das gleiche oder zumindest der gleiche Stil und ich finde es einfach nur super nervig. Ich kann den Scheiß nicht mehr hören. Also ich muss da wirklich grundsätzlich wegschalten. Auf alle Fälle hoffe ich natürlich auch, dass ihr euch nicht in der ganzen Fastnachtsfeierei mit den ganzen Bützchen, die man da so verteilt, was ich im Übrigen nie gemacht habe, selbst als aktiver Karnevalist, dass ihr euch da nicht mit irgendwelchen Viren angesteckt habt. Das ist ja jetzt gerade so eine Krankheitszeit. Mein Sohn, der liegt auch schon seit 2 Tagen flach, hat Fieber, geht's total hundeelend. Und ja, vor allen Dingen natürlich, dass ihr euch auch nicht mit dem Coronavirus angesteckt habt. Jetzt gibt's da ja einen neuen Fall, habe ich im Radio gehört, von einer Familie, die da wohl den Verdacht hat oder sogar, ja, tatsächlich auch der Coronavirus nachgewiesen wurde, die jetzt in Nordrhein-Westfalen natürlich da auch groß Karneval gefeiert haben. Also hier schon mal ein großes Potenzial, dass man die Viren da verbreiten kann, was schon mal sehr schlecht ist. Die Frau oder Mutter arbeitet dann noch dazu in einem Kindergarten. Da wurde jetzt also auch irgendwie der Kindergarten geschlossen, die Schule geschlossen. Ja, da ist natürlich jetzt, ja, es ist jetzt also auf jeden Fall komplett in Deutschland angekommen. Also nicht nur in Bayern, sondern eben auch in Nordrhein-Westfalen. Und naja, es zieht jetzt so seine Kreise. Und es hat mich jetzt beruflich auch schon, was heißt betroffen? Betroffen klingt jetzt so ein bisschen negativ. Aber wir hätten eine große Messe gehabt in Frankfurt, die ich gerne besuchen wollte. Die kommt nur alle 2 Jahre und die wäre jetzt für Anfang März angesetzt. Die wurde jetzt, kam am Montag, glaube ich, die Info, dass die auch abgesagt wurde aufgrund des Coronavirus, weil der jetzt eben auch schon in Europa grassiert. Das ist eine internationale Messe, da kommen also wirklich von aller Herrgottsländer die Menschen hierher, Aussteller, Hersteller, was auch immer. Und naja, da ist also viel Produktion in Asien auch in diesem Bereich und von daher ist das Ding jetzt abgesagt, zumindest ist es auf September verschoben, muss man dann mal schauen, wie das alles wird. Naja, ich kann dieses ganze Thema Coronavirus ja eigentlich nicht mehr hören, aber es gehört jetzt nun mal eben dazu, man muss es natürlich auch mal ansprechen und ja, habe ich dann jetzt halt eben meine Pflicht getan. Ich möchte diesen Podcast, dieses Medium, bei dem ich zu euch sprechen kann, gerne noch für eine andere Sache nutzen, weil ich das eigentlich gerne nicht geschrieben möchte, sondern ich möchte es wirklich aussprechen. Ich weiß nicht, ob meine Podcast-Zuhörer hier wirklich alle meinen YouTube-Kanal kennen, ihn verfolgen. Auf jeden Fall, ob sie das letzte Video gesehen haben. Ich weiß es nicht. Ich habe am Sonntag, wo ich normalerweise immer ein Video bringe, keins gebracht, dafür am Montag um 18 Uhr eins veröffentlicht. Mit einem Schwarz-Weiß-Vorschaubild mit dem Titel Abschied auf Raten. Also wer es noch nicht gesehen hat, ich habe da eine Interviewszene dargestellt, in der ich praktisch interviewt werde von einem unsichtbaren Interviewer. Es ist schwarz-weiß, es ist sehr dramatisch, sehr düster, fast schon depressiv. Habe ich da so ein bisschen mitgeteilt, wie das ist, wenn man sich ganz viel Arbeit macht. Und früher haben einem da irgendwie 250 Leute zugeschaut bei den Videos und jetzt eben nur noch 60 und dass das alles ganz schlimm ist und dramatisch. Und ich habe zwischendurch geweint und ja, jetzt konnte ich nicht ahnen, was das für Wellen schlägt. Dieses Video wurde schon über 300 Mal angeklickt. Im Grunde genommen genau das, was ich eigentlich die letzten Wochen und Monate mir gewünscht hätte für die anderen Videos, ist jetzt passiert. Innerhalb kürzester Zeit war es das Top-Video des letzten halben Jahres, glaube ich. Ich müsste jetzt genauer schauen in die Statistiken. Spielt aber jetzt auch keine Rolle. Auf jeden Fall war das Ganze als Persiflage gedacht. Ich wollte damit diese Interviewszenen oder solche Dokumentationen ein bisschen aufs Korn nehmen und meine Situation, meine momentane schildern. Im Grunde genommen war der Hintergedanke der, dass ich mal eine kleine kreative Pause brauche, weil ich selbst merke, dass ich jede Woche die gleichen Phrasen benutze, jede Woche die gleichen inhaltlichen Dinge erzähle, jede Woche die gleichen Bilder vielleicht auch zeige mit leichten Veränderungen. Und dass es momentan ein bisschen langweilig ist. Und es ist für mich auch ein Akt, wirklich anstrengend, mir die ganze Woche über mich dazu zu quälen, irgendetwas zu filmen, damit ich dann am Sonntag ein Video habe. Das soll ja alles so gar nicht sein. Das ist nicht Sinn und Zweck. Es ist für mich ein Hobby. Es macht mir unfassbar viel Spaß. Aber es soll natürlich auch inhaltlich was Anständiges bei rauskommen. Und ich habe gemerkt, dass ich die letzten Wochen oder vielleicht sogar Monate teilweise Videos dabei hatte, wo ich einfach jeden Tag versucht habe, irgendwas reinzuquatschen in die Kamera, irgendwas sonntags zu liefern, damit ich was geliefert habe. Und das ist ja eben auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern ich möchte ja gerne gute Videos produzieren und die dann eben auch bringen. Also für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch das Video bitte mit einem Lächeln im Gesicht an. Lacht dabei, bitte. Weil jedes Mal, wenn ich mir das Video selbst anschaue, muss ich mich kaputt lachen über mich selbst. Ich habe mich selbst aufs Korn genommen in diesem Video. Es ist nicht ernst gemeint. Und Leute, spätestens an der Stelle, an der ich anfange zu weinen, hätte doch jeder mal merken müssen, dass man wegen so einer Scheiße nicht weint. Ich weine doch nicht, weil mir 60 Leute nur noch zuschauen auf meinen Videos. Also bitte, ich nehme das ernst, weil es für mich ein Hobby ist und ich alle Hobbys oder alle Sachen, die ich mache, die ich anpacke, gerne ernst nehme. Aber doch nicht so. Das geht mir doch jetzt nicht so zu Herzen. Also es ist tatsächlich inhaltlich alles, was ich da gesagt habe, schon irgendwo richtig. Es hat alles ein Wahrheitsgehalt. Aber ich habe es eben extremst überspitzt und dramatisch dargestellt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich dieses Video nicht schwarz-weiß, sondern bunt mache und dass ich nicht an der Kamera vorbei zu einem imaginären Interviewer schaue, sondern in die Kamera und dabei lache nach jedem dritten Wort und grinse und Spaß habe, dann würde man das ganz anders auffassen, auch wenn ich inhaltlich genau das Gleiche sage. Ja? Also Leute, nochmal zusammenfassend, das, was ich da inhaltlich gesagt habe, hat schon alles sein Wahrheitsgehalt. Ich habe euch da nicht angelogen. Ja? Ich möchte einfach nur eine kleine kreative Pause machen, auch auf unbestimmte Zeit. Ich weiß noch gar nicht, wie lange, aber ich muss einfach mich ein bisschen sammeln. Ich muss mir ein paar Ideen, ich habe schon Ideen, die will ich ein bisschen umsetzen. Die müssen im Kopf ein bisschen reifen oder will ich ein bisschen, ein kleines bisschen was anders machen vielleicht. Und ich will auf jeden Fall wieder bessere, inhaltlich schönere Videos für euch produzieren. Und bitte nehmt das nicht so ernst. Ich habe es wirklich nicht erwartet. 85% der Zuschauer, würde ich jetzt mal schätzen, haben es komplett für ernst genommen, haben mir meterlange Nachrichten geschrieben, haben mir Trost gespendet, haben mich aufgemuntert, aufgebaut, haben mir Tipps gegeben. Es war mir wirklich peinlich, weil ich dachte, scheiße, die Person hat es echt geglaubt. Und was, wenn ich jetzt sage, sorry, haha, war nur Witz, ja, wie nehmen die das jetzt auf? Fühlen die sich dann jetzt verletzt? Also ich habe dann tatsächlich auf dem YouTube-Kanal spontan direkt mal über Nacht 6 neue Abonnenten bekommen. Das ist auf YouTube sehr, sehr schwer, neue Abonnenten zu gewinnen. Und einer ist dann auch wieder abgesprungen. Also der fand es dann oder die fand es dann wahrscheinlich nicht so witzig und fand es vielleicht scheiße, die Aktion. Ich habe auch einen Daumen runter bekommen. Aber ansonsten durchweg, wie gesagt, so eine motivierende, aufbauende Feedback-Nachrichten, die da kamen. Und es tut mir wirklich leid. Ich habe eine Person erwischt, die mir dann auch geschrieben hat, gesagt hat, sie ist eine HSP. Ich wusste erst nicht, was es ist, hat sie mir dann erklärt, es ist eine High Sensible Person. Das heißt, hochsensibel, kann das auch nicht ganz so gut einordnen und einschätzen, die Gefühle anderer Menschen, und hätte dann wohl da gesessen und geweint. Und das tut mir natürlich unfassbar leid, wenn ich das alles gewusst hätte oder hätte vorher absehen können. Also, hier ein ganz großes Sorry an dieser Stelle, dass ihr das so ernst genommen habt und dass ihr euch vielleicht Gedanken und Sorgen gemacht habt und euch dazu auch ja genötigt gefühlt habt, mir da Trost zu spenden. Aber das ist nicht nötig. Es sollte ein Spaß sein und es tut mir leid, dass es ein bisschen schiefgelaufen ist. Ich möchte das Video gerne drin lassen, weil es für mich ein kleines Meisterwerk ist. Ich glaube, das beweist auch irgendwie, auch wenn es jetzt noch so makaber klingen mag, aber es beweist ein bisschen, dass das schauspielerisch eine ganz gute Leistung war. Es war vom Schnitt, vom Aufbau, es gefällt mir einfach. Ja, es ist wirklich, ich glaube, es ist mein bestes Video und das sage ich selten. Ich habe noch nie ein Video von mir gelobt, ich war noch nie zufrieden mit einem eigenen Video, noch nie 100% zufrieden. Aber das ist mir echt gelungen, würde ich sagen. Also schaut es euch an. Ist vielleicht eine Oscar-Nominierung wert, wenn da irgendeiner Connections hat, könnt ihr gerne melden oder bei irgendwelchen anderen Preisverleihungen, ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt an dieser Stelle auch nicht weiter drauf eingehen. Es tut mir, wie gesagt, leid. Schaut es euch an auf YouTube. Es ist das letzte Video, was ich gemacht habe. Ich werde die nächsten, ja, ich schätze mal, also den nächsten Sonntag gibt es auf jeden Fall nichts. Ja, das ist ja jetzt schon übermorgen. Und danach, der Sonntag, weiß ich auch noch nicht, ob es eins geben wird. Aber ich komme auf jeden Fall wieder zurück. Etwas gestärkter, etwas kreativer, etwas besser. Und alles ist gut. So, jetzt habe ich noch bevor wir dann weitermachen, einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Ich habe da relativ am Ende mein Bullet Journal vorgestellt, dass ich mir jetzt auch so eins zugelegt habe. Ich habe es jetzt erst ein paar Tage in Gebrauch, erst seit dieser Woche. Ich glaube, ich habe es Montag oder Dienstag gekauft. Ich weiß nicht mehr genau. Und bin da absolut begeistert von. Und ich habe da auch erwähnt, dass der Erfinder dieses Systems oder dieses Bullet Journals, Ryder Carroll, ein Buch geschrieben hat darüber, was 2018 im Rowohlt Verlag erschienen ist. Ich bin jetzt eigentlich mehr per Zufall auf Spotify draufgestoßen, dass es da auch ein Hörbuch zu gibt. Also jeder, der Spotify hat, hört euch das an. Es ist sehr, sehr interessant, auch die Geschichte zu hören. Ich habe den Anfang jetzt mal mir angehört und da geht es einfach darum, dass er als Kind schon immer, als früher junger Erwachsener oder Jugendlicher schon große Probleme hatte mit der Konzentration und bis dann irgendwann mal ADHS bei ihm festgestellt wurde. Das ist da so ein Krankheitsbild, ja, was er da hat, dass er wirklich Probleme hat, sich zu konzentrieren, sich auf Dinge zu fokussieren, dass er immer wieder To-Dos nach hinten geschoben hat und ihn dann die Last dieser unerledigten To-Dos ihn einfach auch erdrückt hat und der hatte da einfach riesengroße Probleme. Und irgendwann mal hat er ein Paket bekommen von seiner Mutter und da waren wohl ganz viele Notizbücher drin. Der dachte, was ist das denn? Er hat die ausgepackt, hat sich mal eins rausgezogen, aufgemacht, da waren ganz wilde Krickeleien drin von Robotern und falsch geschriebene Worte und bis er irgendwann mal gemerkt hat, das sind ja meine Bücher. Da hat er also als Kind schon unheimlich viele Notizbücher voll gemalt, voll gekritzelt mit Notizen, mit Zeichnungen und allen möglichen Dingen, die er verarbeitet hat. Und so ist er dann irgendwie auf die Idee gekommen, ein System zu entwickeln und diese Notizbücher für sich zu nutzen, dass er eben mit seinem Problem, mit der Konzentration, mit dem Fokussieren einfach besser klarkommt und hat dann ein kleines System entwickelt, was eigentlich relativ einfach ist, denn man schreibt einfach die Notizen alle untereinander. Es gibt Symbole, wie zum Beispiel ein Punkt ist eine To-Do, ist ein To-Do. Ein Kreis ist ein Event, ein Strich ist eine Notiz. So, und da kann man das alles wild untereinander schreiben, erkennt aber sofort an dem vorhergehenden Logo, was das jetzt ist. Man kann da Prioritäten setzen, man kann es abhaken, durchstreichen. Also nicht durchstreichen, das fand ich nämlich immer blöd, wenn ich Notizbücher benutzt habe. Wenn ich irgendwas erledigt habe, habe ich es durchgekrickelt, es sah dann später irgendwie hässlich aus. Wenn ich dann doch nochmal nach ein paar Wochen nachschlagen wollte, konnte ich es nicht mehr lesen, weil ich es ja durchgekrickelt hatte. Also es ist ein sehr, sehr gutes System. Man hat eine Jahresübersicht, eine Monatsübersicht, eine Tagesübersicht. Man kann sich Ziele stecken und das ist, glaube ich, das auch, worum es geht. Man betrachtet erstmal Jahresübersicht, steckt sich gewisse Ziele, die man in diesem Jahr erreichen will. Dann kann man die runterbrechen auf die Monate, kann sie dort ein bisschen verteilen, möchte ich sagen, und kann das dann eben auch in die Wochen und in die Tage runterbrechen und so kann man sich vorbereiten. Ich nutze das Ding seit einer Woche, bin super begeistert. Ich merke, dass ich viel fokussierter auch meine Dinge erledige. Ich schreibe mir, was weiß ich, ich schreibe mir zum Beispiel auf, wenn meine Kids jetzt nächsten Montag eine Arbeit schreiben in der Schule, die Kinder sind davor den Donnerstag und den Dienstag bei mir, dann habe ich mir an den beiden Tagen aufgeschrieben, dass ich mit meinem Sohn Mathe lernen muss, mit meiner Tochter Navi, also Naturwissenschaften, und dann habe ich das in dem Buch und weiß das. Ich habe da jetzt zum Beispiel die Termine hingeschrieben, wann ich die Mülltonnen rausstellen muss. Ja, so kleine blöde Sachen. Und man hat einfach, also bei mir ist es jetzt noch relativ klein gesteckte Dinge, aber so Sachen, wo ich einfach jetzt zum Beispiel weiß, ich will am Wochenende wegfahren. Dann muss ich überlegen, was brauche ich dafür alles? Dann schreibe ich mir das alles runter, was ich brauche. Und dann überlege ich, was muss ich dafür tun, dass ich das auch alles dann am Donnerstagabend habe, um meinen Koffer zu packen. Also muss ich noch Wäsche waschen, also muss ich noch bügeln. Dann blätter ich also ein paar Tage zurück und notiere mir dort, was ich wann machen muss. Und das hat dann jetzt einfach alles eine Struktur. Und das ist auch was, was mir sehr wichtig ist. Ich brauche immer eine Struktur, weil ich das sonst ähnlich mache. Ich habe jetzt kein ADHS, aber ich schiebe auch ganz gerne To-Dos immer weiter weg, immer weiter weg. Und am Schluss ist es dann einfach viel zu viel. Wenn ich eine Struktur habe, ein ganz perfides Beispiel, wenn man montags einkaufen geht, dienstags hat man die Kids, mittwochs geht man oder dienstags steckt man dann noch ein paar Waschmaschinen an, mittwochs, wenn man keine Kids hat, kann man dann bügeln, als Beispiel jetzt, donnerstags das Treppenhaus putzen, freitags irgendwie Spülmaschine ein- und ausräumen und so kann man sich eine Struktur aufbauen und wenn man sich da ein bisschen dran hält, dann hat man eben jeden Tag ein kleines bisschen Arbeit und nicht irgendwann mal am Ende der Woche so, dass ich das ganze Wochenende mit verbringen muss. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist ein Bullet Journal eine super geile Sache. Und es ist vor allen Dingen auch so, dass jeder mit dem gleichen System arbeitet. Es passt auf so viele verschiedene Menschen, also jeder kann dieses System für sich nutzen. Und wenn man es ein paar Tage oder auch ein paar Wochen benutzt hat, dann kreiert man so ein kleines bisschen seinen eigenen Stil. Also das Grundsystem bleibt immer gleich, aber jeder gestaltet es für sich ganz individuell auf seine Bedürfnisse. Und das ist das, was ich einfach super cool finde. Ich habe es schon erwähnt, ich hatte früher immer Notizbücher oder Kalender oder ja, eins von beiden oder beides. Aber jetzt habe ich eben eine Kombination, weil ich mir eben alles selbst gestalte und zwar mit System. Super geile Sache. Hört euch die Sachen mal auf Spotify an. Ist eine ganz interessante Geschichte. Schaut euch mal auf YouTube oder generell auf Google einfach mal Bullet Journal eintippen und dann schaut mal so ein bisschen da rein. Da gibt es ganz tolle Erklärvideos. Kann ich wirklich nur empfehlen. So, und jetzt hatte ich am Dienstag oder Mittwoch, hatte ich aufgerufen, dass ich eine Q&A-Folge machen will. Jetzt kommen wir nach satten 15 Minuten dann tatsächlich mal zum Kern dieser Folge oder zum Thema, Hauptthema dieser Folge. Aber ich musste natürlich auch ein bisschen Zeit auffüttern, weil es eben so ist, dass ich jetzt kein berühmter Weltstar bin. Das heißt, wenn ich aufrufe, dass sie mir mal ein paar Fragen stellen sollen, da kommen eben nur 5 oder 6. Eine kam jetzt noch kurz, bevor ich hier aufgenommen habe, reingeflattert. Und deswegen wäre das natürlich eine ganz, ganz kurze Folge gewesen. Hätte ich euch begrüßt, hätte ich die 6 Fragen beantwortet und wäre wieder gegangen. So, und jetzt fangen wir also an. Die Q&A-Folge. Ich habe rumgefragt, ich habe über Twitter und Instagram habe ich Antworten bekommen. Beziehungsweise wurden mir Fragen gestellt. Ihr sollt mir Fragen stellen, ich beantworte sie, Dinge, die ihr immer schon mal wissen wolltet. So, jetzt habe ich von einem, der gerne anonym bleiben möchte, über Twitter die Frage gestellt bekommen. Jetzt muss ich es jetzt erstmal hier auf meinem iPhone öffnen, damit ich das, ich wollte es ja richtig vorlesen natürlich auch, ja, ist ja ganz klar. Und zwar lautete die Frage, wie bist du zusammen mit deiner Liebsten auf die Idee gekommen, diese Twitter-Accounts anzufangen. So, jetzt kann ich natürlich nicht für die Frau sprechen. Erstmal möchte ich für mich sprechen. Bei mir war es im Jahr 2011. Ich will nicht lügen. Ich glaube, 2011 habe ich zum ersten Mal die Twitter-App runtergeladen, habe mal kurz reingeschaut, habe das gemacht, was, glaube ich, überwiegend alle erstmal machen, die Twitter zum allerersten Mal öffnen und sich zum allerersten Mal damit beschäftigen. Ich habe erstmal alle News-Kanäle runtergeladen, beziehungsweise bin ich denen gefolgt. Quatsch, nicht runtergeladen, Käse. Ich bin erstmal allen News-Kanälen gefolgt, ja, also Spiegel TV und Focus und Frankfurter Allgemeine und CNN und N24 und wie die alle heißen, weil ja allgemein bekannt ist, dass sich Nachrichten über Twitter am schnellsten verbreiten sollen angeblich. Deswegen habe ich dann natürlich diese ganzen News-Kanäle mal, bin ich denen gefolgt und außerdem natürlich ganz vielen Prominenten. Das ist so das Zweite, was man dann macht. Prominente, die man gerne hat, die sucht man dann auf Twitter und weil es eben, ich habe dann eben auch gemerkt, gut, das ist jetzt was ganz anderes als Wer kennt wen oder Facebook, was ich früher hatte. Hier hat man nämlich seine ganzen Freunde und Bekannte vergeblich gesucht. Die waren da einfach nicht. Kein Schwein aus meinem Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis hatte Twitter oder war dort zu finden. Das fand ich dann irgendwie blöd. Also das war dann wirklich nur Nachrichten, das Neueste vom Neuen aus irgendwelchen Gossip-Kram aus der Promi-Welt. Ich weiß nicht, hat mich jetzt irgendwie nicht so gereizt. Also ich habe das 1-2 Tage gemacht und dann habe ich es wieder gelöscht. Und dann muss man eigentlich sagen, habe ich 2012 so richtig angefangen, dann habe ich mir einen Account gemacht und habe es dann eben nochmal versucht, zwar erstmal im gleichen Stil, aber habe dann da gemerkt, okay, du musst das irgendwie mit einer anderen Struktur angehen und ich bin dann auf gewisse Seiten von so, ja, ich nenne es jetzt mal Comedy-Accounts, ja, also Leute, die lustige Sprüche schreiben auf Twitter, da bin ich ganz vielen gefolgt, die hatten alle ganz, ganz viele Follower schon und diejenigen, die also so lustig, spaßig waren, das sind so Sprüche, die mittlerweile in Büchern abgedruckt werden, die auf Facebook überall als Spruch Bilder auftauchen, die auf das, was auf Tassen gedruckt wird und sonstiges. Diesen Leuten bin ich dann gefolgt, hab dann auch versucht, so lustig zu sein, hab dann auch mal 2, 3, 4, 8, 16 Tweets geschrieben, aber es hat aber kein Schwein gelesen, keiner hat's gefäfft, wie man dort sagt, also geliked oder wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Und das fand ich irgendwie frustrierend und dann habe ich es wieder gelassen. Dann hat das ganze Thema 2-3 Jahre geruht und dann habe ich 2015 meinen YouTube-Kanal gegründet, damals noch als Gamer, habe also wirklich Spiele gespielt, Minecraft und so ein Scheiß und habe das aufgenommen und habe das auf YouTube gestellt und habe dann gemerkt, dass alle kleineren YouTuber, so wie ich, einen Twitter-Kanal haben und dort eben auch Werbung machen. Und dann bin ich natürlich wieder auf Twitter, habe mich wieder aktiviert und bin dort ganz vielen Leuten gefolgt, die auch Minecraft spielen oder andere Spiele spielen und die auch auf YouTube sind und da hat man sich so ein bisschen connected. Bis ich dann irgendwann mal nach einem Jahr, glaube ich, da war dann meine Trennung, da habe ich das mit dem YouTube erstmal auf Eis gelegt und bin dann aber bei Twitter hängen geblieben und bin dann wiederum zu diesen Comedy-Accounts gekommen und habe dann wirklich angefangen, auch weiterzumachen, es durchzuziehen. Dann sind mir viele Leute durch YouTube eben auch zurückgefolgt und dann, wenn man dann was geschrieben hat, haben das auch Leute gelesen und so hat sich das dann alles entwickelt. Und dann bin ich wieder komplett von dieser YouTube-Geschichte weg und auf Twitter wirklich nur noch lustigen Accounts zu folgen und selbst versuchen, lustige, spaßige Sprüche zu erfinden und mit Worten irgendwie versuchen, lustig zu sein. Und habe dann auch noch 2-3 Mal eine Namensänderung gehabt, bis ich dann letztendlich als der Bergmann angekommen bin, möchte ich sagen. Und diesen Namen nutze ich jetzt eben auch auf allen Plattformen, auf denen ich bin. Und so ist das eigentlich entstanden. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber so ist auf jeden Fall mein Werdegang. Ich, wie gesagt, möchte ungern jetzt für die Frau sprechen. Ich weiß nur, dass sie, ja, aus welchen Gründen sie jetzt genau bei Twitter sich angemeldet hat, kann ich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß nur, dass sie am Anfang zumindest als Lehrerin sich connected hat mit ganz, ganz vielen anderen Lehrern und muss dann scheinbar auch über diese lustigen Accounts gestoßen sein oder auf diese Accounts gestoßen sein. Und so hat sich dann ihr Twitter-Verhalten oder den Leuten, denen sie gefolgt ist, dann eben auch verändert und ist dann eine andere Richtung eingeschlagen. Und wenn man dann eben selbst anfängt, Sachen zu schreiben und es kommt ganz gut an und dann, ja, entwickelt sich das eben so. Ich glaube, das ist schwer zu beantworten, die Frage. Ja, aber so war es auf jeden Fall bei mir. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu viel Falsches über die Frau gesagt. Und da machen wir auf jeden Fall jetzt mit der nächsten Frage weiter. Auf Twitter ebenfalls fragte Joe2Go, will der Bergmann mal zu Gast sein beim Adler-Podcast und mit uns über die SGE babbeln. Die SGE ist Eintracht Frankfurt, an dieser Stelle noch kurz angemerkt für alle, die es nicht wissen. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Adler-Podcast ist ein riesengroßer Podcast. Ihr könnt es gerne mal auf Google eingeben oder ihr geht direkt auf die Internetseite adler-podcast.net. Ein Riesending. Sind, glaube ich, 4 Jungs oder 5? Nein, es sind 4 Jungs, die hier einen Podcast machen. Die haben eine eigene Internetseite. Die sind auf sämtlichen Kanälen vertreten. Auf Twitter haben sie sich gefunden zum Beispiel. Da sind sie natürlich auch alle einzeln, haben aber auch dort einen Adler-Podcast-Account. Sind natürlich auch auf Spotify zu hören, auf iTunes, Google Play, Facebook, YouTube, podcast.de, Discord. Überall sind sie vertreten, haben einen eigenen YouTube-Kanal, habe ich eben schon gesagt. Mit 11 Followern könnt ihr gerne mal reinschauen und folgen. Da laufen auch die Podcasts. Also ist natürlich eine super coole Sache. Ich wurde dort schon mal erwähnt. Ich habe mir also auch schon mal eine Folge angehört, in der ich erwähnt wurde. Und es sind immer relativ lang, die Folgen, muss ich gestehen. Ich versuche immer mal da reinzuhören, aber die sind sehr, sehr lange. Aber natürlich bin ich auch von Kindesbeinen an Eintracht-Fan. Und deswegen interessiert mich das ganze Thema natürlich auch, dass ich jetzt bei einem anderen Podcast mal mitmachen soll als Gast und da mal ein bisschen mitquatschen soll. Also da bin ich jetzt schon echt ein bisschen aufgeregt. Und wie gesagt, wenn ihr euch die Seite mal anschaut, ist echt professionell aufgebaut. Und auch der Podcast ist sehr professionell gemacht und taucht in Google auch als allererstes auf. Riesengroß. Also ich finde es richtig geil. Es ist eine große Ehre für mich. Und ich glaube, ich sage jetzt an dieser Stelle mal, ja, gerne würde ich da auch mal mitmachen. Muss man natürlich über die Details quatschen, über die Technik und so weiter und so fort. Und ich muss mich auch ein bisschen vorbereiten. Da muss ich mal wirklich Brainstorming machen und einige Folgen von euch anhören, damit ich so ein bisschen den Flow auch übernehmen kann. Und dann so in eurer Sprache. Und ich muss mich natürlich auch über meine Eintracht noch ganz gut informieren. Ich darf ja dann nicht dastehen, als wäre ich ein Loser und hätte keine Ahnung von meinem Verein. Ne? Also, puh, bedarf ein bisschen Vorbereitungszeit, aber ich bin gerne bereit, freue mich drauf und empfinde es als eine große Ehre, dass ich das jetzt gefragt wurde. Also vielen Dank, Joe2Go, an dieser Stelle und ich denke, meine Antwort habe ich gegeben. Als nächstes haben wir eine Frage auf Insta und dort war es der Benutzer pixelfoto.eu und wenn man genau hinschaut, ist das genau das gleiche Profilbild wie bei Joe2Go. Und hier wurde die Frage gestellt, werden wir Schnee haben zu Ostern? Ne? Sehr gut, ne? Das ist eine Frage, die trifft es natürlich bei mir voll. Ich bin ja da auch gerne für solche Spaßfragen zu haben und ich kann sagen, ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, mich zu informieren und habe ein bisschen Recherchearbeit gemacht und kann sagen, in deiner Frage war ja keine Gegend angegeben, keine Ländlichkeit, keine Nation. Also von daher kann ich dir sagen, ich habe hier die 8 Top-Tipps fürs Skifahren mit Schneesicherheit an Ostern. Tipp 1, Arlberg in Österreich. Tipp Nummer 2, Zermatt in der Schweiz. Tipp Nummer 3, Obergurgel, Hochgurgel in Österreich. Tipp Nummer 4, Verbier in der Schweiz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Tipp Nummer 5, Tignier in Frankreich. Tipp Nummer 6, Grand Montana in der Schweiz. Tipp Nummer 7, Andermatt in der Schweiz. Und Tipp Nummer 8, Ischgl in Österreich oder Schweiz. Ischgl, Österreich und Schweiz? keine Ahnung, steht jetzt hier auf skiinfo.de, könnt ihr gerne mal reinschauen. Also, ich kann sagen, und das ist auch eine korrekte Antwort, es wird Schnee geben an Ostern. Nur halt höchstwahrscheinlich nicht bei uns, sondern in Österreich, der Schweiz und Frankreich. So, das war die nächste Frage als 1, 2, 3. Die vierte Frage kam dann, fand ich irgendwie etwas merkwürdig am Anfang, von King Legend 757. Soll ein Profifotograf sein, hat 11.000 Follower auf Instagram und stellte mir die Frage, Canon oder Nikon? Beziehungsweise natürlich auf Englisch, Canon or Nikon? Und da kann ich nur sagen, ja, ist eine legitime Frage. Also beantworte ich sie gerne. Ich bin Abteilung Canon. Ich weiß nicht, wie das kam. Aber ich fand von Anfang an Canon irgendwie eine coole Marke. Ja, hat mir der Name zugesagt oder das Design vielleicht auch von den Kameras. Ich bin auch Besitzer einer Canon. Ich habe das Einstiegsmodell, die EOS 750D. Und trotzdem bin ich ein sehr großer Canon-Fan. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, habe ich jetzt schon mitbekommen. Also ich nutze es ja überwiegend zum Filmen, lerne aber auch immer mehr, diesen Fotoapparat tatsächlich als Fotoapparat zu benutzen, um Fotos zu machen. Und ich glaube, es gibt so zwei Lager, genauso wie beim Handy, ne? iPhone oder Samsung. So, Himmel oder Hölle. A oder B, es gibt nichts anderes. Yin-Yang, ne? Es passt, Yin-Yang ist Quatsch, weil das ergänzt sich ja gut. Aber die beiden, es gibt nur das oder das. Engel oder Teufel, ja? Und so ist es, glaube ich, bei Canon und Nikon auch. Es gibt entweder die oder die. Eine Kombination ist nicht zugelassen. Habe ich immer den Eindruck. Also da stichelt man sich, glaube ich, auch immer gegenseitig so ein bisschen. Aber die Frau hat eine Nikon, also von daher, da kann man auch Partnerschaften eingehen, ne? Wenn der eine Canon hat und sie hat eine Nikon, funktioniert. Kann ich euch aus Erfahrung sagen. So, also vielen Dank für die Frage, King Legend. Und jetzt kommen wir zu Instagram. Nein, Quatsch, wir haben hier noch eine von Twitter, die möchte ich zuerst nennen. Das war nämlich der liebe Omikron Roh. Ich hoffe, ich habe das auch richtig ausgesprochen. Ein sehr, sehr lieber Kerl. Hat die Frage gestellt, woran machst du deinen Selbstwert fest? Und jetzt kann ich natürlich nur sagen, ich vermute, er hat das Video gesehen und wird mich deshalb diese Sachen fragen. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe da auch mal ein extra Video drüber gemacht, über Selbstwertgefühl, dass ich damit ein Problem habe, schon immer ein Problem damit hatte, meinen eigenen Wert zu kennen. Ich habe mich immer schon selbst sehr klein gemacht und ich weiß auch, dass das mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass ich auf vielen, vielen Social-Media-Plattformen bin, um hier Leuten zu gefallen, um was richtig zu machen, was Gutes zu machen, dass Leute sagen, hey, du bist total lustig oder ganz viele Klickzahlen und so. Und deswegen sehe ich natürlich auch die ganzen Statistiken, die Follower. Ich sehe das, wenn 20, 30 neue Follower auf Twitter kommen. Das finde ich gut, finde ich okay, super, freut mich. Aber wenn einer geht, frage ich mich, warum? Warum ist der jetzt gegangen? Ne? Oder frage ich mich stundenlang, was habe ich jetzt falsch gemacht? Habe ich den irgendwie verletzt? Oder was ist jetzt da genau passiert? Und daran merkt man ja auch, ne? dass man praktisch mit negativer Kritik erstmal schlecht umgehen kann, weil man sich zu Herzen nimmt und sagt, scheiße, ich habe schon wieder jemanden enttäuscht oder ich habe was falsch gemacht oder nicht gut genug gemacht. Und wenn jemand einen lobt, dann kann man das nicht so ganz glauben. Ne? Dann denkt man sich, ja klar, von wegen, das war ein super Video, ganz genau, das war doch kein gutes Video. Also schwierig. Und wie gesagt, woran ich meinen Selbstwert festmache, ich kann diese Frage leider nicht ganz vollumfänglich beantworten. Ich habe auf jeden Fall ein Problem mit Selbstwertgefühl, das weiß ich und versuche das mir aus verschiedensten Dingen irgendwo rauszuziehen. Ich versuche einfach, mein Selbstwertgefühl zu stärken. Es gibt Phasen wie jetzt momentan, da habe ich ein sehr hohes Selbstwertgefühl. Aber woran ich das jetzt festmache, ich kann es nicht genau sagen. Es sind leider auch Klickzahlen oder Zuschauerzahlen, Zuhörerzahlen oder sowas. Da bin ich schon relativ fixiert. Aber wie ich es am Eingangs dieser Sendung schon gesagt habe, es ist jetzt auch nicht so, dass es mir das Herz bricht und dass ich 3 Tage im dunklen Keller sitze und weine, wenn mir die Leute nicht mehr zuhören oder mich nicht mehr lesen. Es ist eher so, dass ich sage, naja, schade irgendwie, ne? Egal was ich mache, es interessiert jetzt keinen mehr. Und dann ist meine Konsequenz eigentlich eher, dass ich sage, ja gut, dann mache ich halt weniger. Ne? Bei Twitter mache ich jetzt wieder ein bisschen mehr, weil ich jetzt auch mehr Zeit habe. Und da merke ich dann, ja, du bist irgendwann mal aus dem Algorithmus raus. Und wenn du 3 Monate lang immer nur einmal am Tag was schreibst, dann rutschst du im Algorithmus irgendwie raus und wirst vielen, vielen Leuten gar nicht mehr angezeigt. So, das heißt, man muss einfach wieder aktiver werden, man muss viel mehr schreiben, viele Replies schreiben, ganz viele Retweets auf jeden Fall machen Und dann kommst du automatisch wieder in diesen Algorithmus rein. Ich merke jetzt wieder, dass es gerade wieder steil geht. Ja, ich habe jetzt jeden Tag wieder 20, 30 neue Follower. Also es geht. Man muss eben nur was dafür tun. Und das ist ja auch das, was ich jetzt auf YouTube mache, dass ich jetzt da eine kleine Kreativpause mache und dann mit einer etwas anderen Form von Videos gerne wieder zurückkommen möchte. So, ich komme jetzt einfach zur letzten Frage. Und da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen sauer geworden. Ja, mein lieber Ex-Schwager, Fotofritsch, hat mir hier geschrieben oder die Frage gestellt, wie viel Met verträgt der menschliche Körper? Wo zur Hölle soll ich die Scheiße wissen? Ich habe keinen Bock mehr über Met zu reden. Ja, jedes Mal werde ich hier mit Met verarscht. Ich habe schon mal ein Video darüber machen müssen. Ich hatte ja auf YouTube mal die Sparte Der Bergmann labert. Im Prinzip ein Vorläufer von diesem Podcast, wo ich mir ein Thema rausgepickt habe und habe das dann belabert. Und da habe ich auch nach Themenvorschlägen gefragt und da wurden mir auch, ich glaube, es waren am Schluss 5 Leute, 6 Leute, die permanent auf Met rumgehackt haben. Damit ich endlich mal eine Ruhe habe, habe ich sogar ein Video drüber gemacht. Und jetzt, jetzt poppt dieses Thema auch wieder auf. Aber ich habe gegoogelt, ich möchte auch hier an dieser Stelle nicht missen, diese Frage zu beantworten. Und zwar, wie viel Met verträgt der menschliche Körper? Was ich im Internet auf jeden Fall gefunden habe, ist folgendes, ich lese vor. Je nach Geschmack passen auf ein Metbrötchen 30 bis 50 Gramm Met. Als gesundes Mittelmaß sollten Sie 40 Gramm anpeilen. Pro Person sollten Sie mit 1,5 Brötchen, also 3 halben Brötchen rechnen. Für Kinder reichen auch 2 halbe Brötchen aus. So, ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Der Mensch verträgt 50 Gramm Met in Kombination mit Brötchen. Und man soll nämlich auch nicht so viel essen. Es ist ja praktisch rohes Fleisch und deswegen ist es auch nicht so gesund. Und da gibt es auch ganz viele Fragen zu Met vom Vortag. Also vorsichtig sein damit, lieber Fotofritsch. Das kann gefährliche Konsequenzen für dich haben. Ja? Deswegen verabschiede dich am besten vom ganzen Thema Met. Rede nie mehr drüber, frage mich nie mehr irgendwas zu diesem Thema und alles ist gut. So, ich freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Es war heute eine etwas längere Folge, vielleicht sogar die längste Folge, die ich bisher hatte. Es war auf jeden Fall Folge Nummer 12 und ich bin immer noch da und ich werde auch am nächsten Dienstag wieder da sein. Und wenn ihr weitere Fragen habt zu meinem Leben, zum Beispiel über meinen Job, über mein Hobby, über meinen Hund, über das Kindermodell zum Beispiel, was ich ja mit meiner Ex-Frau lebe, wie wir das machen mit den ganzen Zeiten, wo die Kids wann wie sind, wie das alles war für die Kinder, keine Ahnung was, oder Unterhalt oder Fernbeziehungen oder YouTube oder Podcast-Techniken, wie ich das alles mache, weil ihr es vielleicht auch machen möchtet, fragt mich einfach. Fragt mich, was für Schuhgröße ich habe oder was meine Lieblingssockenfarbe ist. Ganz egal, ihr könnt mir Fragen stellen, wie ihr wollt. Können wir gerne auch in der nächsten Folge nochmal weiter behandeln. Oder ihr schickt mir einfach Themenvorschläge, die ihr grundsätzlich gerne mal hören möchtet. Soll es wieder was Politisches sein oder eher was Hobbymäßiges oder etwas Geschichtliches. Ich kann euch auch gerne mal Fun Facts präsentieren oder. Nutzt dafür die E-Mail-Adresse podcast@derbergmann.net. Schaut auf meiner Internetseite vorbei, schaut auf Insta vorbei, schaut auch mal auf YouTube vorbei und gebt euch das letzte Video. Ich persönlich finde, es war eine schauspielerische Meisterleistung. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für diese Woche. Habt ein super tolles Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.